Ja, alles neu gemacht. Danke, Klaus, für deine Einleitung. Ich kaufe mir schon manchmal gern was Neues, so was richtig Nagelneues. Ich habe, als du da erzählt hast, habe ich überlegt, was habe ich Neues? Ich habe seit gestern habe ich einen Zeltteppich. Ja, für euch jetzt nichts Besonderes. Für mich ist es das erste Mal, dass ich für meinen Zelt innen, nicht vorm Zelt, einen Teppich habe. Ja, genau. Unser Zelt ist kaputt gegangen jetzt im Urlaub und dann musste ich leider neues bestellen. Das heißt leider, ist natürlich auch schlimm. Aber der Teppich ist da, das Zelt noch nicht. Naja, so ist es. Notfalls wird nur mit Teppich gezeltet. Ohne Dach über dem Kopf. Ja, bei alles neu gemacht habe ich eigentlich auch an was ganz anderes gedacht, nämlich an etwas, was man machen muss, nämlich was neu machen. Und ihr kennt alle in eurem Haus oder Wohnung, kennt ihr die Ecken, wo man denkt, hi, da müsste ich mal. Bei uns sind es manche Wände, wo ich sage, da haben die Kinder schon so viel Schmodder ran geschmiert, man müsste die mal streichen. Dringend. Aber wann? Und wer? Ich streiche eigentlich gerne, aber die Frage ist eher, wann? Wann macht man das? Genau, also sowas gibt es überall und immer. Und heute geht es auch um etwas, wo Gott neu machen will. Und wenn Gott neu machen will, dann geht es jetzt nicht um Wände, die er neu streicht oder Häuser, die er saniert oder dämmt oder um irgendwas, was man neu, was man den Tisch, den man neu einölt, das habe ich neulich auch gemacht, oder alles Mögliche, neuen Gartenzaun habe ich neulich gebastelt. Lauter so Zeug, was halt mal erneuert werden muss, sondern er denkt dabei an Herzen, an Menschen. Das ist seine Mission, da schlägt sein Herz. Ich war auf einer Kinderfreizeit. Ach so, Moment. Gibt es diesen Drücker zum. Hast du den, Ella, hinten? Oder ist der verschwunden? Ah ja, Dankeschön. Dann müsst ihr das nicht machen, mache ich das selber. Wenn es funktionieren täte, ja. Heute geht es um diesen Vers, steht nicht im Prediger, Klaus, sondern steht im Jesaja tatsächlich, 43, Vers 19. War vor x Jahren mal Jahreslosung, mancher erinnert sich. Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich war vor vielen Jahren auf einer Freizeit, so eine Kinderfreizeit, waren für ungefähr 35 Kinder. Und da war einer dabei, ein so ein Kind, der war echt schwierig. Der hat uns richtig beschäftigt. Und ich weiß noch, wir saßen zusammen in diesem Mitarbeiterkreis und haben über den geredet, wie das weitergehen soll, weil der ist so schwierig und der hört nie zu, der macht immer Quatsch während jeder Andacht. Der beim Bibellesen morgens auf dem Zimmer stellt er sich immer quer. Er ist super anstrengend, er mobbt andere, ist fies, ist gemein, sagt ständig Ausdrücke. So. Es war zum Haare raufen. Wir waren so weit zu überlegen, wir schicken ihn nach Hause. Schluss jetzt, das hält kein Mensch aus mit ihm. Und wir als Mitarbeiter, wir waren so verzweifelt, dass da sogar ein bisschen, wir haben ein bisschen gelästert. So. Über ihn und so, und weil er so schwierig ist und weil er uns den letzten Nerv raubt. Naja, manchmal muss man sich ja Luft machen. Am letzten Tag der Freizeit, also am letzten vollen Tag, kommt dieser Junge, klopft er gegen die Tür, also an die Tür, nicht gegen, sondern an die Tür eines der Mitarbeiter, klopft und steht dann im Zimmer mit Tränchen in den Augen und sagt: Ich möchte gerne mein Leben Jesus geben. Und ich möchte gerne neu anfangen. Und dann in diesem Gespräch hat er auch erzählt, dass ihn das belastet, weil er weiß, wie fies er manchmal ist. Und er weiß, wie viel er stört und nervig und anstrengend ist. Und er hat es so vor Gott gebracht, sein Versagen, dass er schwierig ist. Und die Mitarbeiter oder wir Mitarbeiter haben gemerkt, nachdem uns das erzählt worden ist, wir waren alle tief berührt und haben gesagt, das gibt's ja nicht. Also bei dem Kind hätte irgendwie keiner erwartet, dass da nochmal sich was verändert. Und dann mussten wir uns auch bei ihm entschuldigen. Ich sage, Entschuldigung, dass wir haben auch, irgendwie waren wir so verzweifelt, dass wir schlecht über dich geredet haben. Siehe, ich mache neu, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und ehrlich, nein, wir erkennen oft nichts. Wir sehen es nicht. Wir sehen nicht, wenn neu was aufkeimt. Mich erinnert dieser Vers an das Reich Gottes. Von dem spricht Jesus auch, dass es wie ein Senfkorn in der Erde ist. Es ist winzig klein, sieht kein Mensch. Und dann kommt so ein winzig, ne, so ganz klein, kommt so der erste Spross. Sieht kein Mensch. Und es dauert, bis es größer wird. Und selbst wenn es größer wird, denken wir immer noch, das ist ein kleines Sträuchchen, was das wohl ist, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Erkennt ihr es nicht, was da aufwächst, was passiert? Warum seid ihr blind dafür? Und dieser Vers ist jetzt nur ein Ausschnitt aus Jesaja. Und das Buch Jesaja gibt uns ganz viel Einblick in Gottes Denken, in Gottes Perspektiven, in seine in sein Herz, was da vor sich geht. Wie Gott nämlich, hier geht es um Israel, um seinen Knecht, den er sehr liebt. Also er nennt den selber seinen Knecht, um seinen Sohn. Und das Buch Jesaja fängt ziemlich, ausweglos an. Ähnlich wie bei uns mit diesem Jungen, der so schwierig war auf dieser Freizeit. Das ist jetzt aus dem Kapitel 1, ganz am Anfang. So fängt's an. Das ist schon mal ein toller Anfang für ein Buch. Hört zu, Himmel und Erde. Also gleich hier die Obersten, alle als Zeugen. Hört zu, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Jedes Rindvieh kennt seinen Besitzer, jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber, wem will nicht begreifen, wem es gehört? Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Weh euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes Volk. Ihr seid eine üble Sippschaft, ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den Herrn verlassen, den heiligen Gott Israels verworfen, ihm den Rücken gekehrt. Gott sagt, mein Knecht ist von mir abgefallen, mein Knecht will nichts einsehen. Die sehen das gar nicht, dass sie schuldig sind. Die freuen sich sogar noch über ihre eigene Schuld. Haben wir wieder gut gemacht, gell? Na, wir sind schon Schlitzohren. Das Volk lästert gegen den lebendigen Gott. Sie sind mordsreligiös, fromm ohne Ende bis zur Oberkante. Aber das Herz, da ist nichts mehr da. Es geht nur noch um Gebote, Gesetze und alles richtig machen. Und wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten. Aber das Herz schlägt nicht mehr. Eure Hände sind voller Blut, weil ihr so viel Ungerechtigkeit erduldet und sogar noch dafür sorgt, dass es weitergeht. Gott erlebt einen Sohn, der frech ist, der nie zuhört. Und es gibt in diesem Volk blinde Führer, die in ihr eigenes Verderben rennen und alle mitreißen. Das ist die Realität. Also ein Fall fürs Jugendamt. Und die Verzweiflung Gottes, die wird hier deutlich. Und Gott überlegt sich was. Er straft sein Volk. Ich sage jetzt strafen, aber eigentlich passt das Wort Strafe, wie wir das verstehen, passt da gar nicht. Für uns ist Strafe, du hast was falsch gemacht und wer nicht hören will, muss fühlen. Dann kriegt er eins auf die Mütze und hoffentlich hat er danach verstanden, dass es so nicht geht. Das, was Gott macht mit dem Volk, kann man eher vergleichen wie so eine Waschanlage. Waschanlage, kennt ihr alle, fährst du durch, da sind Motzriesen, Besen und diese Lappen, Bürsten, Dinger. Also, wenn ich da durchfahre als Kind, war das immer super gruselig. Das war immer, Hilfe. Die greifen uns an, so kommt von vorne so eine Rolle. Ja, war beeindruckend. Als Kind fand ich es dann aber auch irgendwann super toll. Und ich fahre heute noch gerne, nicht oft, einmal im Jahr. Aber ich fahre heute noch gerne in Waschanlagen, weil es lässt dich dann einfach da durchschieben und freust dich über diese Riesenrollen. Finde ich heute noch toll. Genau. Und danach ist es wieder schön. Wie sah diese Waschanlage aus? 745 vor Christus kommt ein neuer Assyrerkönig an die Macht. Der heißt Tiglath-Pileser. Bekannte Figur in der Geschichte der Menschheit. Und er startet einen gewaltigen Feldzug in alle Richtungen, auch nach Süden, nach Südwesten. Er geht auch nach Israel, nach Juda und er unterwirft sich diese Völker. Ist dann der, ich glaube, man nennt das Vasallenkönig. Und dann kriegt er irgendwie von allen Staaten dann jeden Monat oder jedes Jahr Mods Geld dafür, dass sie unter seinem Schutz stehen. Schutzgeld, Erpressung, können wir auch sagen. Gibt es heute immer noch. Die Mafia hat sich da wahrscheinlich abgeschaut. Dann kommen 722 kommen die Assyrer aber und erobern Israel, das Nordreich. Sie nehmen die Oberschicht mit. Das Volk ist bleibt als schwach, ist kein Volk mehr so richtig. Die leben halt vor sich hin und das sind die Assyrer, aber die haben das Sagen. Einige Jahre später, ungefähr 100 Jahre später, kommen die Babylonier an die Macht. Die machen das Gleiche wie die Assyrer, nur in grün, und die gehen dann nach Juda ins Südreich und deportieren auch Menschen, auch die Oberschicht. Man schwächt das Volk. Was zurückbleibt, sind zerrissene Familien, ist ein zerrissenes Volk und schwierig. Und Gott sieht das, das ist ja seine Idee auch gewesen, seine Waschanlage für das Volk, und er leidet aber auch mit. Es ist nicht so, dass er daneben steht und sich freut und denkt, ha, jetzt haben sie mal ihre ordentliche Strafe bekommen, sondern er leidet wie Hund. Und jetzt kommt aber die unglaubliche Botschaft, um die es heute geht, dieses alles wird neu. Dass Gott nicht nur das Israel sieht, wie es hier beschrieben ist, den untreuen Knecht, den bösen Sohn, sondern er hat eine Perspektivensicht dahinter. Also was aus diesem Sohn wird. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ich jetzt meine Hand zum Beispiel anschaue und ich halte die so vor die Augen. Also wer mag, kann das gerne machen. Und ihr guckt diese Hand an, zum Beispiel den Ring am Finger, und ihr seht hauptsächlich diese Hand. Und ich weiß jetzt auch, da hinten sitzt jemand und so, und ich sehe das schon, aber ich sehe meine Hand. Wir können oft überhaupt nicht weiter sehen als so halt, wo die Hand ist. Gott kann aber zwischen die Finger gucken und kann sehen, ah, da sitzt jemand. Er sieht nicht nur den Knecht, wie er jetzt ist, sondern er sieht den durch die Zeit, wie er sein wird. Und das verändert bei Gott natürlich, im Gegensatz jetzt zu uns, meine ich, ein ganzes Denken. Weil er nicht verzweifelt ist im Hier und Jetzt und sagt, Hilfe, 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 was mache ich, es ist alles so schlimm, sondern weil er Statements setzen kann, und das tut er hier im Jesaja-Buch, die sind gewaltig, wenn wir dran denken, dass der Knecht untreu und böse ist. Und ich möchte euch diese Statements mal lesen. Nämlich das erste ist, ich liebe dich, weil du bist wertvoll. Das kann er immer noch sagen zu einem missratenen Sohn. Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst vor Zeiten. Aber du bist immer noch für mich. Ich sehe dich auch als das erlöste Volk. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du kommst mir nicht aus. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Und weil ich damals schon einen hohen Einsatz gebracht habe, glaub bloß nicht, dass ich das heute nicht genauso wieder tue. Statement Gottes. Ein zweites Statement, ich werde dich nicht zerbrechen. Bei all der Waschanlage, in der du gerade drin steckst, Jesaja 42, die Verse 3 und 4, das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus, auch wenn es Gründe gäbe, das zu tun. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Das ist ganz wichtig, war die große Entdeckung Luthers. Das Recht bedeutet nicht, dass Gott jetzt hier fair ist im Sinne von, was hast du getan und dementsprechend bekommst du auch. Weil dieser Knecht ist böse. Sondern Recht bedeutet bei Gott auch, ich richte es für dich. Ich gebe dir wieder Gerechtigkeit. Ich fordere die nicht ein von dir. Große Entdeckung Luthers. Das hat sein ganzes Glaubensleben verändert. Das hat ihn von dem gesetzlichen kleinen Mönch hingebracht zu einem großen Reformator, der in großer Freiheit seine Dinge vollrichtet und wirklich was ins Rollen bringt. Reformation, da beginnt was Neues mit dieser Entdeckung und Erkenntnis. Ich werde dich nicht zerbrechen. Ich werde für dich kämpfen. Jesaja 42, Vers 13. Der Herr zieht aus wie ein Held. Er führt seine Scharen zum Kampf und feuert sie an. Er erhebt das Kriegsgeschrei und wirft seine Feinde zu Boden. Und das macht Gott, weil er für sein Volk, für diesen Jungen oder diesen Knecht kämpft. Ich werde dich führen, auch wenn du dich so schwer führen lässt und weil du gar nicht zuhörst. Ich führe dich trotzdem. Jesaja 42, Vers 16. Und dann nehme ich mein blindes Volk, das Volk, das keinen Weg mehr sieht, an die Hand und führe es. Das Dunkel, das vor ihm liegt, mache ich hell und räume alle Hindernisse beiseite. Das sind unglaubliche Zusagen, auch gerade dann, wenn wir durchs dunkle Tal gehen, wie es im Psalm 23 heißt. Ich trage deine Schuld um meinetwillen. Jesaja 43, Verse 22 bis 25. Es kommt alles aus diesem Trostbuch. Der Herr sagt zu Israel, berufe dich nicht darauf, du hättest mich zu Gast geladen und dir Mühe gegeben, mich zu ehren. Im Gegenteil, du hast mir eine Last aufgeladen mit deinen Sünden und hast mich geplagt mit meinen verbrecherischen Taten. Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergib ich deine Schuld. Ich denke nicht mehr an deine Verfehlungen, weil ich es so will. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es um Gnade geht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mitten im Evangelium gelandet sind. Gottes Gnade ohne allen Verdienst. Sogar im Gegenteil, das Volk hat noch alles gemacht, um es nicht zu verdienen. Trotzdem ist Gott treu. Das ist der Grund, warum ich Christ bin. Warum ich diese Botschaft liebe. Weil ich denke, was für ein Gott. Das haut mich immer wieder um, weil ich es so schön finde. Weil es mein Herz berührt. Und weil ich weiß, ich bin nicht so gut. Ich kriege auch vieles nicht hin und ich schaffe das nicht. Und bin zwar Pastor, aber glaube nicht, dass ein Pastor ein besserer Mensch ist. Doch Käse. Aber da ist Gnade. Aber da ist jemand, der im Dickicht des Dschungels uns führt und auf den am Ende immer noch Verlass ist. Und das Letzte, ja, ich mache neu. Jesaja 43, Vers 18 und 19. Jetzt sind wir wieder bei unserem Vers. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Warum? Weil das keinen Ausschlag hat für die Zukunft. Weil Gott sagt, ich will was ganz Neues schaffen. Das kannst du schon abgleichen mit der Vergangenheit, mit dem, was alles war. Kannst du machen. Aber es wird was ganz Neues sein. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Dieses Neue können wir vielleicht sogar schon sehen, wenn wir hinschauen. Manchmal sehen wir es. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. In diesem Jesaja-Buch, gerade in dem Trostbuch ab Kapitel 40, da geht es um Erneuerung. Ganz tiefe Erneuerung. Ich mache alles neu. Das ist das, was Gott verspricht. Und wie gesagt, es geht nicht um irgendwelche Gegenstände, sondern es geht um Herzen, es geht um Menschen, es geht um Gemeinden, es geht um Völker, es geht um Nationen, es geht um uns als Gemeinde. Rick Warren ist ein ziemlich bekannter Prediger aus USA und er sagt, Erneuerung, so wie er es beobachtet hat, wir nennen es oft auch Erweckung, wenn sowas losbricht, so eine Transformation, von der er berichtet, dann immer, oder so hat es er beobachtet, ob es immer so ist, glaube ich nicht, aber trotzdem, glaube ich, Gott gefällt es so, das zu machen, nämlich es ist das Reich Gottes Prinzip, Senfkorn. Es fängt bei mir persönlich an. Es fängt bei den Leitern an. Es fängt an, dass sich in mir was verändert, dass ich umdenke. Beispiel Luther. Bei ihm hat es angefangen, dass er aus einer ziemlichen Verzweiflung raus auf einmal wieder entdeckt hat oder überhaupt das erste Mal entdeckt hat, da ist ein Gott der Gnade. Er muss sich gar nicht geißeln oder sein ganzes Leben so immer in diesem, ich fühle mich so schuldig, bin schuldig, bin schuldig, sondern da ist ein Gott, der ihm unheimliche Freiheit schenkt und weil er ihm Gnade gibt und sagt, du Luther, du bist zwar ein Sündensack, aber häng dich an Jesus, ans Hosenbein, dann bist du gerettet, aber 100-mal. Und es verändert sein ganzes Leben. Und von dieser Veränderung in seinem Herzen bricht was los, fängt was an. Und so ist es auch in Gemeinden, so ist es auch, wenn irgendwelche Erweckungen beginnen, es sind Menschen. Mein Opa erzählt oder hat erzählt, er lebt nicht mehr, eben von einer Erweckung bei ihm im Heimatort. Da war ein Pfarrer, der hatte ein Feuer im Herzen. Mein Opa war gar nicht so fromm, aber das hat ihn so angesteckt, dass er Jesus sein Leben gegeben hat und es hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Meistens sind es Einzelne. Das kann man natürlich sagen, naja, soll er mal mit anderen anfangen, ich bin's nicht. Doch, vielleicht bist du es ja. Es wäre doch ein Gebet zu sagen, Herr, ich mag nicht so bleiben, wie ich bin. Manches ist gut, das mag ich so bleiben, aber ich mag gerne, dass mein Herz gesünder wird, heiler wird, freier wird von den Zwängen, von dem, was, wo ich vielleicht auch in meiner eigenen Persönlichkeit gefangen bin. Ich will gerne, dass sich da was ändert in mir. Herr, ich will gern begreifen, was du mit mir vorhast, wer du bist. Ich will das mehr in meinem Leben in der Tiefe begreifen, persönlich. Und dann sagt Rick Warren, dann geht es auch in der Gemeinde weiter. Leute lassen sich anstecken. Es ist immer so, wenn jemand verändert ist, lässt er sich anstecken. Es sind erneuerte Beziehungen untereinander, dass Liebe wächst, das Miteinander sich verändert. Man wird offener, persönlicher, ehrlicher. Vergebung spielt eine größere Rolle. Es gibt ja viele Gemeinden, das habe ich auch beobachtet so über die Jahre, das sind tiefe Konflikte seit Jahren, die werden überhaupt nicht angegangen. Es wird immer der Teppich drüber. Ja, glaubt ihr denn, dass solche Gemeinden geistlich irgendeine Kraft haben? Da sitzt ja schon der Schalk, nee, der Teufel im Gebälk, nein. Erneuerte Beziehungen, erneuerter Glauben, dass Jesus einfach wichtiger ist. Da wird sich wieder mehr bewusst, warum lebe ich? Was hat Gott mit mir vor? Man hat vielleicht mehr Klarheit. Ja, wozu bin ich da? Und das Dritte ist, dass sich auch Strukturen erneuern bei Gemeinde, dass man das anpasst. Wenn Gemeinden wachsen oder sich was verändern, dann sagt man, okay, wir müssen das anders leben. Ja, das ist gar nicht so wichtig, wie wir es bisher gemacht haben. Das sind nur Strukturen, die kann man umbasteln. Wichtig ist, was wir machen, nicht das, wie wir es machen. Und das war jetzt Quatsch, der Satz. Können wir streichen. Und dann passiert auch was im Umfeld, dass sich was verändert. Das wieder, wenn man die Dings anschaut, die Reformation, da ist unglaublich was losgetreten worden. Nicht alles war positiv, das muss man auch sehen. Es gab auch Kriege daraufhin, mit dem, was in Luthers Herz angefangen hat. Es gab ganz schöne Auseinandersetzungen und Luther hatte es ja auch nicht so einfach mit seinem erneuerten Herzen. Ja. Ich komme zum Schluss, ich will einfach diesen Vers nochmal hier hinschmeißen. Gott spricht hier, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich erinnere nochmal dran, dass es Gottes Plan ist. Er erneuert. Wir können nicht erneuern. Zäune können wir erneuern oder Tische können wir streichen oder wir können, was weiß ich, alles Mögliche erneuern oder uns Sachen im Internet bestellen, die dann wieder neu sind. Aber die wirklich entscheidenden Sachen, die können wir nicht erneuern. Aber das ist ein Gott, der das kann. Der kann das. So unglaublich, oder? Der kann das. Der will es auch. Es ist ihm ein Herzensanliegen, das zu tun. Und das möchte ich euch mitgeben, denn das kann letztendlich auch nur ein Gebet sein. Weil wir sehen so vieles nicht. Wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir Erneuerung brauchen. Dringend vielleicht, schon seit vielen Jahren. Wo unsere Beziehungen Erneuerung brauchen. Wo Dinge irgendwie echt nicht gut sind. Und wir uns eigentlich, wenn wir ehrlich wären zu uns, wünschen würden, dass sich da was erneuert und verändert. Wenn dir sowas auffällt, dann such dir jemanden, mit dem du darüber redest und darüber betest. Dann kehrt es nach außen und nicht unter den Teppich. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist ein erstaunlicher Gott und das Buch Jesaja ist ein erstaunliches Buch, weil du ganz ehrlich reinblicken lässt, auch in diese Zwiegespaltenheit und Zerrissenheit deines Herzens, aber auch in die Leidenschaft, die du hast. Wir loben dich, dass deine Gnade immer das letzte Wort hat. Wir loben dich, dass deine Treue nie aufhört. Zu Israel hört deine Treue nie auf. Sonst wärst du nicht mehr der Gott der Bibel. Sonst wäre die Bibel hinfällig. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und uns mit reingenommen hast in deine Familie. Und wir wünschen uns das für ganz viele andere Menschen. Und wir wünschen uns, auch uns als Gemeinde, dass es hier anfängt, in meinem Herzen, in unseren Herzen, dass da eine Erneuerung stattfindet, eine Veränderung, dass wir uns darauf einlassen können. Herr, erlöst du uns von dem, dass wir alles bewerten und gucken, was andere machen, sondern lass uns in unser eigenes Herz schauen. Lass uns Menschen sein, die eine Freiheit haben, aber auch die Sehnsucht, dass du am Wirken bist. Segne die unter uns, die gerade in schwierigen Lebensphasen sind, wo auch Erneuerung und Veränderung passiert. Und da ist aber auch oft ganz viel Dunkelheit und ganz viel Hoffnungslosigkeit. Aber da kannst du Hoffnung schenken. Siehe, ich mache alles neu. Das ist deine Zusage heute Morgen und die gilt. Amen.